Immer bessere Smartphone-Kameras und die extreme Bedeutung der sozialen Medien in unser aller Leben haben nicht nur zu einer Informationsflut geführt, sondern auch zu einer Bilderflut. Filmchen und Fotos, vor allem Selfies und die Aktionen der Influencer überschwemmen uns geradezu auf allen Kanälen. Was kann da ein kuratiertes Programm in einem Kreuzberger Galerieraum ausrichten, vielleicht verändern? Seit 20 Jahren gibt es in der Nähe vom Kreuzberger Oranienplatz F3 Freiraum für Fotografie mit wechselnden Fotokunstausstellungen nationaler und internationaler Fotokünstlerinnen und Künstler. Und seit Anfang April ist Miriam Slobinski neue Kuratorin beim Freiraum für Fotografie, den sie aber schon seit vielen Jahren kennt und begleitet. Ich habe vorhin mit ihr gesprochen und ich habe sie zunächst nach der wesentlichen Bedeutung, nach der Funktion des Freiraums für Fotografie gefragt.
Die Funktion liegt ein bisschen schon im Namen verankert, Freiraum für Fotografie. Also es ist ja keine Selbstverständlichkeit mehr, Räume in dieser Stadt zu bespielen. Und da ist der Freiraum mit seiner jetzt 6-jährigen Existenz und eben der Organisation dahinter mit den 20 Jahren eine Konstante mittlerweile, die eben diesen Raum zur Verfügung stellt und ihn auch prägt im Programm, im kuratorischen Sinne und einen Anlaufpunkt bildet mitten in Kreuzberg.
Ja, und ich glaube vor allem mit einem gesellschaftspolitischen Anspruch. Ich glaube, das Politische steht hier sehr im Vordergrund, richtig?
Ja, wir sind unisono alle davon geeint, dass wir gesellschaftspolitische Aussagen unterstützen wollen, dass wir da auch Positionen setzen wollen. Und dass allen Arbeiten, so divers sie auch sind, immer ein gesellschaftliches, ein politisches Thema zugrunde liegt, auf jeden Fall.
Das müssen wir mal an Beispielen festmachen. Können Sie aus den letzten Jahren, Sie sind zwar erst seit April Kuratorin, begleiten den Freiraum aber ja schon viel, viel länger, seit vielen, vielen Jahren. Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
Ja, also es fing schon mit der ersten Eröffnungsausstellung an von Nancy Borowick, Alive and Death, eine Fotografin aus den USA, die ihre beiden Eltern jeweils in der Krebserkrankung begleitet hat. Es geht über fotojournalistische Arbeiten und Kooperation mit Kollektiven zum Beispiel aus der Türkei bis hin zu jetzt zuletzt Paolo Woods und Arno Robert mit Happy Pills, einer Arbeit, die eben Ideale der heutigen Zeit und das Versprechen auf Glück untersucht anhand der Rolle der Pharmaindustrie weltweit.
Die versucht über Happy Pills Einfluss zu nehmen auf unsere Glücksgefühle oder auf unsere emotionalen Zustände. Ich habe mir die letzte Ausstellung angeguckt, Chloe Sherman. Letztlich ja die queere Bewegung in den 90er Jahren in San Francisco. Ne? Ist die in irgendeiner Weise vielleicht auch beispielhaft für Freiraum?
Auf jeden Fall. Also zum einen, weil wir tatsächlich immer im Pride Month eine queere Position zeigen. Das ist Hauspolitik. Und auf der anderen Seite finde ich es wahnsinnig spannend, wenn man sich die Bilder anschaut und Chloe Sherman als Fotografin vor sich hat, sie war ja da zur Eröffnung, und diesen Abgleich vollbringen muss, dass heute, viele sagen ja, queere Ästhetik, ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, queere Lebensweise, aber queere Ästhetik ist so sehr in der Popkultur angekommen und vor dieser Schablone, dass es so vermeintlich akzeptiert ist, da nochmal zurückzugucken in die 90er Jahre, San Francisco, eine Stadt, die für Offenheit steht, ähnlich wie Berlin. Und trotzdem hat auch Chloe Sherman ganz klar gemacht, dass das Subkultur war, dass man unter sich war, dass das eben keine mehrheitlich akzeptierte Lebensweise war und dass diese Freiräume, eben die Bars, die Clubs, das Leben in diesen Gruppen und in den Personenkonstellationen damals wirklich eine lebensprägende Entscheidung natürlich auch war. Und das dann eben heute nochmal zu zeigen und damit auch eine Geschichte zu zeigen,
das ist natürlich spannend. Damit sind wir bei der gesellschaftspolitischen Bedeutung von Fotokunst, weil was Chloe Sherman da zeigt, sind ja Frauen, die sehr stark wirken, sehr selbstbestimmt, aber auch total erschöpft, war mein Eindruck von den Fotografien, weil ne, die LGBTIQ-Szene damals hatte mit einem wahnsinnigen gesellschaftlichen Backlash zu kämpfen, ausgelöst durch die AIDS-Krise, wurde wahnsinnig angegriffen von allen möglichen Seiten. Und diese Frauen, die man da sieht auf den Fotografien, scheinen Kämpferinnen gewesen zu sein, aber eben irgendwie auch am Rande ihrer Kräfte, oder?
Auf jeden Fall. Und auch eben in so einer Position, man sieht ja nicht sofort die Auswirkung. Also das Erreichen von Akzeptanz dauert ja bekannterweise so unglaublich lange. Und man sieht ja auch noch heute, dass eben die Texte aus dem Buch, was parallel entstanden ist, werden von Autorinnen verfasst, die eben auch auf den Bildern sind zum Teil. Es sind Beziehungen eben, die jetzt jahrzehntelang schon anhalten. Und auch die Fotos waren ja 30 Jahre lang im Schrank, ungesehen und kommen jetzt wieder ans Tageslicht.
Ja, was schon mal toll ist, dass man sie wieder sehen kann. Ne? Damit sind wir wieder bei der Arbeit von F3 Freiraum für Fotografie, bei der ich mich gefragt habe, wie geht denn das eigentlich? Weil der Freiraum ist ja nicht institutionell gefördert. Er lebt ja von Spenden und Eintrittsgeldern, richtig? Wie funktioniert das?
Ja, das ist die tatsächlich, jetzt würde man sagen, 1-Million-Euro-Frage.
Wenn ich 1 Million hätte, würde ich sie sofort geben.
Oh, danke, ja. Wir würden sie auch gerne nehmen. Nein, also der Freiraum lebt tatsächlich auf spendenbasierter Basis, auf vielen Förderanträgen, die geschrieben werden, vielen Programmen, auch unserem großen Bildungsprogramm, was wir initiiert haben und durchführen. Und ist tatsächlich auf jeden Eintritt und jede Unterstützung angewiesen. Das ist nicht immer einfach, aber hat auch tatsächlich bisher geklappt und hat auch immer wieder Unterstützer gefunden, die sich mit der gesellschaftspolitischen Ausrichtung und Arbeit durch und über Fotografie identifizieren können.
Ja. Miriam Slobinski, was steht da bei Ihnen eigentlich im Vordergrund, wenn man das überhaupt unterscheiden kann? Auf der einen Seite die Fotokunst oder die andere Seite, was Sie ja auch machen, die wissenschaftliche Auseinandersetzung, die kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Fotografie. Wenn wir uns eine Waage vorstellen, geht es mehr in eine Richtung?
Das ist für mich leider gar kein Bild der Waage. Für mich ist eher das Bild dessen, dass beides so aufeinander abfärbt, wie so ein Blatt mit Tinte, was sozusagen dann sich durchschlägt. Also letztendlich kann ich das gar nicht konkret trennen. Und das Schöne an der Rolle einer Kuration oder einer Kuratorin ist ja eigentlich, dass man das als Einladung verstehen kann, seine Arbeit so durchzuführen, dass man tatsächlich Menschen interessiert, dass sie die Schwelle in den Raum überschreiten und auf der anderen Seite eben schon dafür sorgt, dass auch Positionen da gezeigt werden, die eben sich trauen, gesellschaftspolitisch zu sein.
Wann hat es bei Ihnen angefangen mit der Faszination für Fotokunst? Kinderjahre oder als Jugendliche?
Jetzt müssen wir uns darüber verständigen, was Fotokunst ist. Wenn wir davon ausgehen, dass es Fotografie an sich ist, glaube ich, ist jeder sehr, sehr früh im Kontakt mit dem Medium. Meine Auseinandersetzung im theoretischen Kontext hat tatsächlich im Geschichtsstudium angefangen.
Ach ja. Führt das hin zu Ihrer Dissertation, an der Sie arbeiten, noch zurzeit arbeiten? Ich habe mir den Titel aufgeschrieben, muss ich jetzt mal vorlesen. Das politische Bild in der alten Bundesrepublik, eine kritische Annäherung an das kollektive Bildgedächtnis am Beispiel des Fotojournalismus der Illustrierten Stern. Wahnsinnig spannendes Thema, weil was hat der Stern über die alte Bundesrepublik berichtet? Frage ich mit Fotografie, frage ich Sie jetzt.
Ja, so ziemlich alles. Also jedenfalls das, was wir heute tradieren als wichtige Momente, also der Paragraph 218 zum Beispiel, aber auch die vielen Hilfsaktionen, die der Stern tatsächlich auch über Fotografie transportiert hat. Also einmal die Missstände und zum anderen ganz spannend auch Teillösungen, dass die Spenden ankommen und dass sich dort was verändert an den jeweiligen Orten. Der Stern war einfach ganz zentral als auch Arbeitsgrundlage für die Fotografen und Fotografinnen.
Ja, über Jahrzehnte.
Jahrzehnte, also seit Gründung 48 dann, und er existiert ja noch heute. Also die Zeitung von gestern, finde ich wirklich, ist eines der spannendsten Medien, die man haben kann, um eben dann rauszufinden, was los war.
Ja, und auch hier haben wir ja wieder beides. Zum Teil ikonische Fotografien, die im Stern abgedruckt wurden, die aber auch Zeitgeschichte festhalten.
Das Spannende ist tatsächlich, dass die Ikonen sich ja erst aus diesem Humus der zeitgenössischen Bilder herausbilden. Also kein Bild ist ja sofort eine Ikone, da gehört ja ein Prozess dahinter. Und dieser Prozess fußt oder sattelt ganz oft auf diesem Bilderkonvolut, was man zeitgenössisch hat. Und das überhaupt wieder zu spüren, da ist natürlich der Stern mit all seinen Bilderstrecken eine fantastische Quelle.
Beim Humus sind wir bei der Bilderflut, von der ich eingangs gesprochen habe, erleben Sie wahrscheinlich auch so, ne? Dass wahnsinnig viele Bilder auf einen eindrängen an jedem Tag. Und ich finde, die Frage steht im Raum, inwieweit diese Bilderflut über Smartphones und soziale Medien zum einen die Fotokunst vielleicht verändert, zum anderen vielleicht auch Künstlerinnen und Künstler verändert oder auch uns als Zuschauende unsere Wahrnehmung verändert. Können Sie da das beschreiben oder erklären?
Ich glaube, dass das auf jeden Fall Einfluss hat auf künstlerische Arbeiten, weil man viel mehr sieht und auch sich zum Teil auf den gleichen medialen Verbreitungswegen wiederfindet. Auf der anderen Seite ist es ja für den F3 zum Beispiel als Ausstellungshaus ja ein wichtiges Regulativ, welche Bilder kursieren und was wollen wir dann zeigen. Und auf der anderen Seite gibt es auch schneller Feedback, was ich sehr spannend finde, weil wenn man jetzt vom Stern der 60er Jahre ausgeht, dann war jemand, der fotografiert wurde in Syrien, nicht in der Lage, dieses Foto zu sehen oder zu kritisieren. Und heute haben wir im Zweifelsfall auch eine Rückmeldung von betroffenen Gruppen und diese Hierarchie der Kamera bricht sich da im besten Fall ein bisschen auf, indem man dann eben auch die Antworten hat auf das Bild. Und das ist an sich eine tolle Sache.
Ja, und Briam Slubinski, ich habe es eingangs gesagt, seit April sind Sie Kuratorin des Freiraums für Fotografie, aber kennen das Haus schon sehr viel länger. Was haben Sie sich jetzt vorgenommen? Also jetzt sind gerade mal so 3 Monate, Pi mal Daumen, sind rum. Was haben Sie sich vorgenommen? Was konnten Sie vielleicht schon umsetzen für Ihre Arbeit als Kuratorin?
Also wir haben ja Ausstellungen, die jetzt schon feststehen. Also nach Chloe Sherman kommt ein Klassiker der bundesdeutschen Geschichte, Robert Lebeck, in den F3. Und im Winter werden wir, das darf ich schon verraten, Ruth Orkin nochmal zeigen können. Die exklusiven Farbbilder von ihr, aber auch viele frühen Arbeiten, die sie als Fotografin und als Fotojournalistin gemacht hat. Ja, und dann wird es wieder breiter. Dann geht es von den Autoren in Richtung Themensetzung. Und diese Mischung irgendwie aufrechtzuerhalten, auch zwischen historischen und aktuellen Positionen eine gute Balance zu finden, das ist jetzt quasi mit meiner Aufgabe.
Okay, und Sie scheinen sich sehr darauf zu freuen, wenn ich Sie so sehe mit glänzenden Augen im Studio.
Wir haben ein ganz tolles Team und es ist ja nie nur eine Person. Von daher auch an der Stelle bin ich total happy, dass da so viele Menschen mitarbeiten, dran arbeiten und auch genauso begeistert sind.
Ja. Ich danke Ihnen für das Gespräch, für den Besuch im Studio, Miriam Slubinski. Dankeschön.
Dankeschön.
Miriam Slubinski, die neue Kuratorin bei F3 oder F3, Freiraum für Fotografie. Die aktuelle Ausstellung, über die wir kurz gesprochen haben, mit den Fotografien von Chloe Sherman, die ist dort noch bis Anfang September zu sehen.